Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Du willst deine digitalen Prozesse sicher, schnell und europaweit skalieren? Dann ist Signicard dein Partner. Als ein führender europäischer Anbieter für digitale Identitäten begleitet Signicard dich über den gesamten Customer Lifecycle. Von der GWG-konformen Identifikation über PSD3-Ready-Authentifizierung bis hin zum QoS-Signing. Alles über eine API oder als No-Code-Lösung, kombiniert mit über 200 Datenquellen und mehr als 35 EIDs. Und bald alle europäischen EUDI-Wallets. Mehr dazu erfahrt ihr in der Payment and Banking Podcast-Folge mit Philipp und Philipp von Signicard oder auf signicard.com.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Und wenn ich so in die Runde gucke, durchaus bekannte Gesichter, die wir schon mal in einem Podcast hatten. Und heute haben wir mal mit einem Update. Und zwar sprechen wir auch wieder rund um, ja, warum ist Open Finance eigentlich mehr als FIDA? Also vom Regulationsrahmen einmal zu einem Ökosystem. Und wir haben zwei bekannte Gesichter mit dabei, Marvin. Erstmal hi Marvin.
Moin.
Vergessen. Schön, dass wir uns auch mal wieder hören. Und bevor wir uns immer verhaspeln mit unseren Gästen, die vorzustellen, sag ich einfach, stellt euch doch mal vor. Willkommen Daniel und Andreas.
Dann starte ich, ne, Daniel, einfach mal in die Runde. Hallo, danke, dass wir heute auch wieder da sein dürfen. Ich bin Andreas, bin ein Partner bei Deloitte Consulting und bin heute auch wieder dabei, aber nicht in der Rolle als Partner von Deloitte Consulting, sondern als jemand, der seit Jahren auf der Open, erstmal Banking und dann Open Finance Ebene aktiv ist. Habe neben der Beratung jetzt von Kunden, aber auch schon selber als Geschäftsführer vom Open Banking Player gearbeitet und dementsprechend mehr Herzblut als vielleicht der übliche Berater in dem Thema und freue mich heute auch wieder mit euch hier in der Szene entsprechend unterwegs sind, mal zu gucken, wo stehen wir denn? Und dementsprechend, Daniel, kurz zu dir.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich bin Daniel, ich bin auch bei Deloitte Consulting in Frankfurt tätig, bei Andreas im Team, habe in den letzten Jahren viele Finanzdienstleister aus allen Sektoren begleitet bei datengetriebenen Transformationsprogrammen, vor allem auch in dem strategischen Bereich, wo es um innovative Datennutzung geht und Anwendungsfälle, die man nur mit anderen Akteuren zusammen umsetzen kann. Also Stichwort Ökosystemgedanke. Und deswegen hat es sehr viel Sinn gemacht, dass Andreas und ich jetzt auch seit längerer Zeit uns schon das Thema FIDA auch anschauen. Und in dem FIDA Center of Excellence, das ist so etwas wie unser Open Finance Labor, würde ich sagen, da versuchen alle Kompetenzen zu bündeln, die es braucht, rund um Regulierung, Daten und Technologie.
Ja, sehr cool. Moin auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade nebenbei mal nachgeguckt, wann wir denn das letzte Mal gesprochen haben. Dieses Jahr es fliegt. Wir haben im Januar die zweite Folge damals gemacht und im Dezember die erste. Und ich glaube, wir sind ja alle Frühstarter im FIDA-Kontext. Das heißt ja, haben damals schon auf die richtigen Pferde gesetzt. Nichtsdestotrotz hat sich in diesem Jahr ja einiges getan. Daniel, kannst du mal erklären, was sich denn so auf regulatorischer Seite entwickelt hat? Wie ist der aktuelle Stand im Legislativprozess? Kannst du uns da mal ein Update geben?
Ja, kann ich gerne machen. Also auf dem Weg in Richtung europäischer Datenräume und europäische Datenstrategie hat sich tatsächlich einiges getan in diesem horizontalen Bereich der Regulierung. Da ist ja erst kürzlich Mitte November ein neues Digitalpaket vorgelegt worden von der Kommission, der siebte Omnibus-Vorschlag, der nochmal bestehende Vorschriften, die es schon gibt, Stichwort AI Act, Data Act und so weiter, vereinfacht und auch verschlanken will. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und richtige Richtung. Es sind auch einige neue Themen aufgekommen, wie zum Beispiel das European Business Wallet und die Data Union Strategy. Ich glaube, das spielt horizontal dem Open Finance Gedanken schon in die Karten. In der Vertikalen, wenn wir jetzt über FIDA sprechen, hat sich tatsächlich aus unserer Sicht nicht so viel getan, wie man sich vielleicht erhofft hat in diesem Jahr. FIDA ist ja weiter im Trilogverfahren. Der erste Trilog hat auch stattgefunden im April. Da sind dann auch begleitend einige Non-Paper ja erschienen, die nochmal so kritische Diskussionspunkte auch dargelegt haben, die jetzt im Trilog noch zur Verhandlung stehen. Man ist in diesem Jahr allerdings nicht wirklich richtig weitergekommen in dem Trilog, zumindest nicht, was die Außenwirkung der Verhandlungen angeht. Das heißt, wir werden 2026 sehen, dass der Trilog dort weitergeht und wahrscheinlich erst Mitte nächsten Jahres mit einer Finalisierung der FIDA rechnen können. Und ähnlich schwierig aus meiner Sicht hat sich in diesem Jahr auch die Entwicklung der Data Sharing Schemes gezeichnet. Auch das erweist sich weiterhin in der Diskussion mit Instituten, Verbänden, aber auch schon bestehenden Schemes als sehr herausforderndes Feld. Und ich glaube, da können wir jetzt auch nicht berichten, dass wir da jetzt irgendwie kurz vor einem Durchbruch stehen, sondern das wird weiter sehr schwierig und komplex sein. Das heißt, bei FIDA selbst aus meiner Sicht eher weniger Fortschritt als erhofft dieses Jahr.
Mhm. Danke. Dann ist ja so ein bisschen die politische Sicht. Gibt es auch so ein Update aus, aus dem täglichen Leben in Banken und Verbänden? Habt ihr da was mitbekommen oder was kommt dir da so alles mit?
Ja, soll ich mal aufsetzen, Daniel, so, und du ergänzt gerne. Ne? Ich glaube, wir haben in diesem Jahr oder seit dem letzten Treffpunkt hier im Podcast schon auch verschiedene Bewegungen wieder auch gesehen. Insbesondere natürlich auch eine Umfragestellung rund um die FIDA in der Entwurfsebene, die wir kennen, dann auch nochmal in die Richtung zu lenken, der Umsetzbarkeit, hinterfragen auch von der einen oder anderen Artikelformulierung, die aktuell gilt. Ich glaube, das Lobbyistische hat sehr stark in Brüssel stattgefunden. Das ist auch weiterhin etwas, das betrieben wird. Wir hatten zwei Peaks aus meiner Sicht im Frühjahr immer und jetzt auch im Herbst, wo es nochmal darum ging, die aktuelle Agenda in Brüssel durch die Kommission bestätigen zu lassen. Dabei immer die Frage, bleibt FIDA im Umsetzungsraum oder nicht? Das hat man dann auch sehr stark gemerkt, glaube ich, alle, die sich damit beschäftigen, dass dann sehr viel Unruhe, sehr viel Geräusch auch entstanden ist in jeglicher Hinsicht auf der Non-Paper-Ebene, aber auch in den Diskussionen, wo viel im Raum stand, auch die Frage, wie geht es denn grundsätzlich weiter? Dementsprechend sind die Verbände insbesondere dann natürlich auch aktiv gewesen, im Interesse ihrer jeweiligen Institute zu agieren. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dass der ein oder andere Impuls auch eben gehört wird und Früchte trägt. Wir haben ja verschiedene Themen, vielleicht Daniel, hast du da auch nochmal eine Sicht drauf, die im Moment wirklich klar sind, die in der Diskussion konstruktiv vorangetrieben werden und auch mehr Schärfe bekommen in der klaren Ausprägung. Ansonsten würde ich auch sagen, dass wir grundsätzlich, und da können wir gern nachher auch nochmal tiefer reingehen, im Markt, wenn wir jetzt mal den Markt als deutschen Markt beschreiben, sehen, dass unsere Kunden, das sind ja Banken, Versicherungen, Asset Manager, also jeglicher Couleur, sich auch mit der Fragestellung der FIDA immer intensiver beschäftigen in unterschiedlichen Tiefen. Aber eben auch das, was wir, glaube ich, im ersten und zweiten Podcast zu der Serie diskutiert haben, wo wir noch sehr viel Abwarten gesehen haben und sich langsam auflöst. Nämlich die ganz klare Fragestellung der Akzeptanz auch da ist, dass man das Thema FIDA nicht ignorieren kann, sondern eben auch in Teilen chancenorientiert diskutieren sollte und in Teilen eben zumindest von der regulatorischen Pflicht schauend, was kommt da auf einen zu, welche Maßnahmen sind notwendig. Das haben wir flächendeckend im Markt jetzt immer stärker wahrgenommen. Ich würde sagen, das ist aus meiner Sicht auch ein positives Zeichen von 25. Aber Daniel, gern deine Sicht auch nochmal da rein.
deckt sich total mit meiner Sicht. Also ne, die Befassung mit dem Thema hat an Intensität zugenommen im Markt. Und was mich halt freut, ist, dass es halt nicht mehr nur als regulatorisches Thema gesehen wird, sondern dass diese Strategiediskussion, die Chancendiskussion auch nochmal wirklich an Geschwindigkeit gewonnen hat und dass wir auch erlebt haben, dass in einigen der Vorstudien, wenn wir dann auch in Use Case Ideations reingegangen sind, Cases besprochen haben für innovative Datennutzung, dass da wirklich auch so, ich sag mal, die Groschen teilweise gefallen sind und das ganze übergeordnete Thema Datenmonetarisierung, was heißt das eigentlich, das nochmal wesentlich transparenter einfach geworden ist und auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat, ob das jetzt dann mit externen Daten über FIDA ist oder nicht, ne, nur intern, diese ganze Befassung damit, wie kann ich eigentlich zielführend und innovativ Daten nutzen, und das hat schon was gebracht und auch zu einer Lernkurve geführt in vielen Häusern.
Ich möchte gerne mal einen Satz aufgreifen, Dadel, den du gesagt hast. Du rechnest vielleicht Mitte 2026 mit einer Finalisierung der FIDA-Verordnung. Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen noch ein paar Monate draufpacken, dann haben wir einen kleinen Sicherheitspuffer Ende 2026. Das, was ihr schildert, sehe ich auch in den Gesprächen mit Banken, mit Versicherern, mit Fachabteilungen, wird sehr stark gerade darauf geachtet und gesagt, ey, wir möchten FIDA als Chance sehen. Generell Open Finance, alles, was auf Use-Case-Ebene möglich ist, steht auch schon seit Längerem auf Trend-Innovations- und Strategiefolien. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einen kleinen kritischen Blick damit reinbringen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Verordnung Ende 2026 kommt, die ja auch Sicherheit gibt für die umsetzenden Institute, was ist überhaupt zu tun. Wir jetzt aber zurückblicken, dass in der Timeline, wo wir uns, Julian, Mitte 2024 intensiv damit beschäftigt haben, innerhalb der SFG, was kommt da auf uns zu? Ich habe damals nochmal weiter zurückgeguckt, wo das bei mir im Postfach als erstes aufgetaucht ist. Das war Ende 2023, hatte ich das erste Mal in Kontakt auch mit einer Unternehmensberatung und den Einheiten innerhalb der SFG. Ey, da kommt was auf uns zu, da kommt ein richtiger Batzen. Dann haben wir ja von diesem Erstkontakt, wo es irgendwann mal irgendwo auf dem Papier stand, bis zur Finalisierung vergehen ja 3 Jahre. Und was ich gerade beobachte in dieser Zeit ist, dass seit Beginn an sich eigentlich primär damit beschäftigt wird und Energie reingesteckt wird, und mit Energie meine ich auch Geld, okay, besser ist, wenn das nicht kommt. Oder lass mal eher darauf konzentrieren, dass es nicht kommt. Weil das, was wir jetzt gerade auf Fachebene sehen und wo auch Banken oder Bankenvertreter eher proaktiv jetzt die Chancen in den Vordergrund stellen, das sehe ich ehrlicherweise auf Lobbyebene noch nicht. Und das ist meines Erachtens ja auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ein Grund mit, warum sich das so zieht. Ich glaube, am Ende ist es wie immer, man wird irgendwie Kompromisse oder Zugeständnisse machen müssen in der Politik. Ein großes Zugeständnis war ja beispielsweise schon, ey, wir nehmen aus diesem Kosmos Großkunden raus oder Großunternehmen, glaube ich. Das war irgendwie eins der Ergebnisse aus dem ersten Trilog oder ein bisschen vorher. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Daniel. Ich habe jetzt letztens bei dem Between the Towers Event von Neosphere noch mit jemandem gesprochen, der meint, er glaubt, FIDA kommt erst, wenn zum Beispiel auch KMUs rausgenommen werden. Und das ist der große politische Kompromiss, der dazu führt, dass die Verordnung erst umgesetzt wird, dass es nur auf den Retail-Bereich angewandt wird. Und dann kommen wir zu einer Finalisierung. Wie seht ihr das?
Vielleicht starte ich mal, Daniel, ne? Weil Marvin, du hast schon vollkommen recht. Wenn man jetzt rein auf die Zeitachse schaut, ist das ein sehr langer Zeitraum, in dem sich sehr intensiv vielleicht auch ne, mit der Frage der Sinnhaftigkeit, der Grundsätzlichkeit und allen anderen Themen beschäftigt wurde. Und dann aus der, sage ich jetzt mal, reinen Komplexitäts- und auch damit Wettbewerbsrisikendiskussion sehr stark lobbyistisch versucht wurde, das Thema entweder grundsätzlich von der Agenda zu bekommen oder zumindest die Ebene zu erreichen, dass es umsetzbarer wird. Und ich sage jetzt mal so positiv drauf geschaut, finde ich, dass der Zeitraum gut genutzt wurde, weil von der ursprünglichen vielleicht Diskussionslage bis heute hat sich viel auch in bewegt, was dann nachher dazu führt, dass der Fokus sehr klar ist und eben auch die Umsetzbarkeit und die Wettbewerbssituation so gestaltet werden kann, dass jeder, der da partizipiert, auch einen Appetit hat, das Thema nicht nur als entsprechende Pflicht zu verstehen. Also ist mein Verständnis mittlerweile, Und wir sind da ja noch lange nicht am Ende, sage ich jetzt mal so. Es gibt mindestens 6 Punkte, die noch heiß diskutiert werden, wenn man mal die unterschiedlichen Themen sieht. Ne? Die Rolle der Big Techs steht noch immer in der Diskussion, Daten und Datenarchive vorzuhalten. Vom Zeitraum und der Fristigkeit ist ein Thema und viele andere auch. Ne? Das macht aber Sinn, dass die Befassung jetzt intensiv ist. Und jetzt kommt meine persönliche Interpretation. Ich glaube, neben der lobbyistischen Sicht auf das Thema, was opportun ist, und wir wissen alle, in Politik muss man manchmal auch Extrempositionen beziehen, um den Kompromiss dann zu finden, gibt es schon eine hohe Akzeptanz mittlerweile, dass das Thema kommen wird. Und wenn es rein aus dem Retail-Aspekt heraus, wahrscheinlich auch, weil wir ja alle Endnutzer dann auch von Bankversicherungsprodukten und so weiter sind, ein Verständnis dafür, warum aus einer politischen Diskussion getrieben, regulatorischen Diskussion getrieben, das Thema grundsätzlich auch einen Effekt haben wird und haben kann. Gerade das Thema KMU ist ein heißes Thema, wo du es eben hochgebracht hast, weil man da wirklich neben den Alternativmöglichkeiten der Datenteilung auch die Frage der Sinnhaftigkeit der ein oder anderen Diskussion vollkommen nachvollziehen kann, aus meiner Sicht. Und ich denke manchmal auch so, vielleicht muss man es erstmal vom Tableau nehmen, damit wir im Retail-Bereich dann endlich freien Raum haben, dann wirklich in Richtung Abschluss zu kommen. Deshalb, ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dass die Kompromisse aber sinnvoll sind, weil ich sag mal so, der Stand, der 2023, 2024 diskutiert wurde, in Teilen eben auch noch nicht so war, dass er wirklich realisierbar war. Aber das ist so meine Sicht drauf. Und ich glaube, da kommen wir jetzt langsam in eine Akzeptanzphase rein. Eine Akzeptanzphase von allen Beteiligten ist unglaublich wichtig, damit das Thema Ökosystem, was hinter Open Finance steckt, dann auch funktionieren kann. Aber Daniel, da auch gern deine Sicht nochmal rein, weil du ja im Vergleich zu mir sogar mehr mit Verbänden und anderen diskutiert hast.
Ja, vielleicht mal auf nochmal zwei Ebenen als Ergänzung. Also das, ich würde das alles so auch so sehen, wie ihr das dargestellt habt. Es hat natürlich einen notwendigen Aspekt. Es heißt ja auch Verhandlungen. Natürlich werden da nochmal Änderungen draus resultieren, die hoffentlich dann auch ein Stück weit in diese Richtung gehen. Vereinfachung, Verschlankung, wo die EU ja generell gerade auch unterwegs ist, in die Richtung zu arbeiten. Das würde sicherlich auch FIDA dann nochmal gut tun, noch stärker in so einen sukzessiven Ansatz dann auch der Umsetzung reinzukommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich diese politische Dimension, also gerade die Lobbyarbeit, gewisse andere Entwicklungen, die wir vielleicht schon ein bisschen früher auch bräuchten, hemmt. Ne? Stichwort Scheme-Entwicklung. Da ist ja auch einfach ein Interessenkonflikt da, wenn man auf der einen Seite noch versucht, gewisse Themen oder vielleicht auch das gesamte Thema, ne, in der Extreme irgendwo ein Stück weit zu verhindern, dann auf der anderen Seite herzugehen, zu sagen, okay, wir fangen schon mal an zu überlegen, wie denn Schemes gestaltet werden können. Ne? Das ist dann so ein Ziel- oder Interessenskonflikt, der dann an vielen Stellen das Fortkommen des Gesamtthemas ein bisschen hemmt. Wobei auch es da so ist, nochmal dieser Lernkurvengedanke nochmal reingebracht von eben. Auch da ist es so, wenn ne, die Unternehmen anfangen, darüber nachzudenken, wie lassen sich diese Daten nutzen, sieht man auch allein in der internen Datennutzung oder dem internen Datenteilen, ne, ziemlich viele Vorteile, die nochmal transparent sind, und kommt auch da in so einen sukzessiven Umsetzungsgedanken rein, ne, dass man sagt, wir müssen gewisse Dinge als Investition sowieso tun, wenn FIDA kommt. Es lohnt sich aber auch, die jetzt zu machen, selbst wenn FIDA nicht kommt, ne, weil es halt auch in der internen Nutzbarkeit uns einfach weiter voranbringt in der Datentransformation. Und diese Diskussion zu führen, ist, glaube ich, auch eine richtige und spannende.
Ich würde den Punkt gerne nochmal verstärken, weil Daniel, der ist vollkommen richtig. Ne? Also was vielleicht für mich der positivste Effekt ist, neben diesen ganzen Unklarheiten, die wir im Kontext wieder noch haben, ist, dass das Thema Open Finance immer stärker als Begrifflichkeit wieder nach oben kommt und die FIDA eher, sage ich mal, als Mittel zum Zweck verstanden wird. Weil ne, den Rahmen, den Open Finance ja denkt, wenn man das ja auch sieht, wir haben ja auch schon über Open Finance diskutiert, bevor wir über die FIDA diskutiert haben, nämlich die Fragestellung, wie kann ich eigentlich Daten nutzen in meinen eigenen Strukturen, konzernweit, als Allfinanzler. Die Begrifflichkeiten, die dann sind immer sehr gleich. Da geht es ja aber auch um die Frage, wie kriegen wir überhaupt da Datenteilung oder Datenverteilung hin zwischen unterschiedlichen Produktgebern. das hat schon wieder Fahrt aufgenommen. Und das macht, glaube ich, auch Sinn, dass diese Fahrt jetzt genutzt wird, die FIDA vielleicht aus einem Zwangsmomentum erzeugt hat, an die Themen wieder ranzugehen. Und das nehmen wir, glaube ich, unabhängig voneinander in unseren Projekten, egal wo wir sind, wahr, dass da wieder eine neue Motivation ist, über das Thema nachzudenken. Und teilweise auch vielleicht eine Motivation da ist, zu sagen, wir bauen jetzt Dinge, die, ne, sogenannte Non-Regrets sind, also Dinge, die im Prinzip unabhängig auch von der Regulatorik, die da kommen mag, wieder auf und versuchen, diese Projekte wieder zu reaktivieren. Also auch in Richtung Umsetzung wirklich von komplexeren Fragestellungen, wo die Branchen in Teilen nach der TSD2-Enttäuschung aufgehört haben, dran zu arbeiten. Also das PSM oder das Financial Home, Themen, die damals noch nicht die Effekte gezeigt haben. Und da muss man ja auch ganz nüchtern sagen, wirklich viele Versprechungen nicht gehalten wurden, kommen jetzt wieder auf den Tisch, werden diskutiert. Und man überlegt auch, kann man nicht mit eigenen Datenquellen plus die Datenquellen, die heute schon öffentlich verfügbar sind, dann nicht trotzdem auch eine Lösung machen, selbst wenn FIDA nicht kommen würde. Neben der Tatsache, dass keiner mehr, glaube ich, ernsthaft darüber nachdenkt, dass es gar keine FIDA-Version geben wird, egal wie sie aussieht.
Zwei Gedanken, die genau zu dem Thema noch ein bisschen nachschallen, nach der DigiFin als auch nach den nach ein paar Terminen oder Austauschen, die ich danach noch hatte. Auch so ein bisschen auf das, was du gesagt hast, Marvin. Ich gefühlt, letztes Jahr wurde FIDA als ein Projekt gesehen. Da kommt was und das muss ich umsetzen. Das ist ein Projekt, hat einen Startpunkt, einen Endpunkt, wie auch immer. Und es wurde als einzeln betrachtet. Ich glaube, was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass man gesehen hat, FIDA ist ein Puzzleteil von vielen Dingen, die die EU da gerne umsetzen möchte, rund um das Thema Daten, digitale Souveränität, unter all den Buzzwords drunter gehangen, ist FIDA halt ein Puzzleteil davon. Und dass dann viele gesehen haben, okay, es ist kein einzelnes Projekt, sondern es ist in der Form vielleicht eine Gesamttransformation, vielleicht auch wieder eine Transformation zurück zu Open Finance, ein Thema, was wir schon kennen, wo es halt um extrem viel Daten geht und Daten, die wir vielleicht vorher gar nicht hatten, Daten, die ich aber auch vielleicht nach außen geben muss und ähnliches. Und ich glaube, dieser Gedanke, der hat sich jetzt so ein bisschen mehr gefestigt. Habe ich zumindest das Gefühl, zumindest in den Gesprächen, die ich führe, ist, dass die Leute halt wirklich darüber nachdenken, okay, es geht ja nicht nur darum, dass ich Daten nach außen gebe, sondern dass ich auch Daten reinbekommen kann, dass ich sie vielleicht anders kombinieren kann, dass ich neue Produkte, neue Ansprachemöglichkeiten, je nachdem, mit welchem Blickwinkel ich eben entsprechend darauf gucke, erstellen kann oder kreieren kann. Und das finde ich relativ spannend, dass ich das jetzt auch mitbekomme, dass sich viele halt mit dieser Chance beschäftigen. Ich nenne es jetzt mal abgehakt haben, okay, das kommt und wir müssen regulatorisch sauber sein, völlig fein, kann ich in dem Sinne nicht beeinflussen, aber ich kann eben beeinflussen, wie chancenorientiert ich mit dem Thema umgehe und wie ich mich daran entsprechend annäher. Ob es da heute einen perfekten Weg für gibt oder den Weg für gibt, glaube ich nicht, sondern das muss auch jeder für sich individuell entscheiden. Aber ich freue mich sehr darüber, dass diese Gespräche auch in die Richtung mittlerweile gehen, so wie ich es wahrnehme.
Ja, das ist so, ne? Und vielleicht da auch nochmal einen Satz, weil du es gerade gesagt hast, es gibt keinen richtigen Weg im Sinne von einer Blaupause, die man jetzt über alle Institute legen könnte oder sogar über alle Produktgebenden in einer Branche, weil es ein sehr individueller Weg ist und ne, die Transformation Open Finance ist eben, und das ist das, was mir ganz wichtig in den Diskussionen im Moment ist, die ist eine ganzheitliche. Ne? Wir reden sehr viel über Architektur, Infrastruktur. Wir reden über die ganzen Anforderungen, die uns auch wirklich Kopfschmerzen machen. Wie bekommt man das 24/7 hin? Wie bekommt man eigentlich einen sicheren Weg hin, die Daten zu teilen? Was bedeutet das, wenn ich Dateninhaber bin? Was bedeutet das, wenn ich Datennutzer sein möchte? Wie ist da im Prinzip mein technologischer Backbone nachher, der notwendig ist? Das ist natürlich eine sinnvolle und auch wichtige Diskussion und die sage ich mal, ist Hauptenabler Maschinenraum, um dann Open Finance auch leben zu können. Aber das Ganzheitliche, ne, wenn wir jetzt mal draufschauen, in den Mikrokosmen der Diskussionen, der Projekte, Vorstudien, wie man es auch immer nennen muss, ist natürlich, dass gar kein Effekt entstehen wird, selbst wenn ich Datennutzer mir auf die Kappe schreibe, wenn ich nicht im Prinzip an meine Prozesse herangehe, wenn ich nicht an meine Fragestellung auch der vertrieblichen Organisation herangehe, wenn ich meinen Endkunden, und den vergessen wir immer wieder in den Diskussionen, mich vorher sehr stark interviewt und auch in einer Discovery Journey mit eingebunden habe, was will er denn überhaupt haben? Und das ist so ein Punkt, da merke ich jetzt auch Bewegung reinkommen. Also, ne, wir hatten vielleicht so eine Stufe, die Regulatorik, die Pflicht, okay, Akzeptanz, dass man da nicht entsprechend rauskommt aus der Diskussion. Zweite Stufe aus meiner Sicht ist, das Thema kann man ja auch nutzen, nennen wir es Open Finance Agenda nochmal zu reaktivieren. Das ist sehr stark mit Use Case verbunden gewesen. Ich finde aber Use Case Diskussionen, persönliche Meinung, sind auch wieder sehr abstrakt in Teilen. Ne, und da kriegt man kein Gefühl dafür, wie das geht. Aber wenn man dann anfängt zu sagen, lass uns mal alle Dimensionen betrachten, was bedeutet das denn? Wie verknüpfen wir Initiativen, die eh schon seit Jahren auf unserer strategischen Agenda sind, wie Vertriebsoptimierung, datengetriebener Vertrieb und anderes mit in diese Fragestellung rein, dann wird das Bild immer runder. Daniel hat mir heute nochmal, als wir gesprochen haben, auch bis hin jetzt zu dem ersten Demo und Use Case, sage ich mal, Präsentation, wo auf einmal ein Dashboard auftaucht, wo klar wird, was da im Vertrieb möglich ist, dann wird es greifbar. Und dann entsteht aus einer, sage ich mal, rein vielleicht technokratischen Diskussion auch eine emotionale. Und aber, ne, Daniel, du hast mir erzählt, ich will dein Beispiel nicht wegnehmen, aber das sind so Punkte, wo ich merke, da kommen wir gerade in ganz andere Diskussionen rein.
Ich würde, Entschuldigung, dass ich da reingrätschen muss. Ich hab einen ganz wichtigen Gedanken dazu. Ich bin bei vielen Dingen, die du sagst, total d'accord, insbesondere wenn es darum geht, Strategien, Dinge zu verknüpfen. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns gerade, also nicht wir vier, sondern insgesamt in der Branche sehr, sehr um uns selbst. Was ich nicht unterstreiche oder wo ich dir widersprechen möchte, ist, es gibt keine Blaupause. Vielleicht gibt es keine Blaupause, aber ich finde schon, dass es internationale Beispiele dafür gibt, wie Open Finance funktionieren kann und wo wir von lernen können. Egal, ob das auf Scheme-Ebene ist, auf organisatorischer Ebene oder auf Use-Case-Ebene. Ich weiß jetzt zufällig, dass ihr da auch natürlich irgendwie aware seid, was das angeht. Habt ihr dazu eine Meinung? Also gibt es da Beispiele, die man mal bringen kann, wo wir uns einfach ja inhaltlich und fachlich orientieren können, um schneller in die Umsetzung zu kommen?
Ja, vielleicht bleiben wir kurz mal bei den Use-Cases, dann greife ich das mit dem Prototyp nochmal auf und übergebe dann nochmal an dich, Andreas, für das internationale Beispiel, was wir uns nochmal angeschaut hatten. Dieser Prototyp, den wir, von dem Andreas gerade sprach, der kam jetzt ins Spiel in der Diskussion eben mit einem Versicherer, wo es ursprünglich gar nicht unbedingt um FIDA und die externe Datennutzung ging, sondern eher darum, aus einer KI-Diskussion, also technologisch getrieben, wie sieht eigentlich der Vertriebsarbeitsplatz der Zukunft aus? Ne? Wie wird in Zukunft ein Agenturinhaber, sei es in der Ausschließlichkeit oder auch ein Makler, eigentlich hergehen, seine Bestände betreuen, Vertriebsimpulse identifizieren und dann eben, ne, auch aus Kundensicht optimierten Beratungsansatz dann eben wählen. Und das war eher eine technologische Diskussion, die dann sich ausgeweitet hat darauf, was man gesagt hat, ja, und mit Open Finance haben wir ja noch viel mehr Datenpunkte, die da reingehen. Wie verändert sich denn dann dieses Vertriebsdashboard wieder? Und das haben wir dann tatsächlich mit einem Prototyp mal visualisiert, auch klickbar, auch mit einer AI-Engine eben dahinter und sind dann in die Diskussion dort gegangen, um die Potenziale aufzuzeigen. Und da hatte ich für mich das erste Mal den Moment auch, diesen Ökosystemgedanken wirklich mal angreifbar zu haben, ne? Weil du da anhand eines ganz konkreten Beispiels, also dieser Demo, gesehen hast, wer spielt eigentlich da jetzt alles mit? Ne? Es sind die eigenen Produkte, das eigene Haus. Es sind Kooperationspartner, die Produkte hier reinliefern. Es sind auch Externe, die Verträge hier anzeigen, auf einmal für eine Kundensicht. Und es lassen sich dann eben aus einer Vertriebssicht, auch kampagnengesteuert, sehr klar Handlungsempfehlungen, Vertriebsimpulse aufzeigen, die ich dann wiederum direkt in der Interaktion mit dem Kunden. Das hatten wir damals im Podcast ja auch. Der Kunde ist ja auch Teil des Ökosystems und sollte mitgedacht werden. Und dann auch direkt ausspielen und in eine Interaktion gehen kann. Also das war für mich so das erste Mal richtig der Moment, guck mal, da wirkt jetzt gerade alles zusammen und dieses Open Finance Produkt wird irgendwie so anfassbar. Ja, das war jetzt vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, wir sehen anhand Gehaltseingang und anhand bestehender Berufsunfähigkeitsverträge, dass vielleicht hier die Deckungssummen nicht unbedingt passen, ne, zum Gehaltseingang. Wir sollten vielleicht über Beitragserhöhungen, Deckungssummenerhöhungen sprechen. Es ist vielleicht nichts ganz Neues oder nichts, was man nicht schon mal diskutiert hat, auch als Use Case. Aber damit wurde es wirklich, wie gesagt, anfassbar. Und ich glaube, so etwas sollten wir in Zukunft viel häufiger machen, konkret auf solchen Prototypen dann auch zu diskutieren.
Die Zuhörer konnten das gerade nicht sehen, aber man kann ja auch Reaktionen machen. Und ich habe das Herz gewählt, Liebes, weil ich bin halt immer der Meinung, wir haben halt eine Herausforderung, ist, wir haben ja nie ein Produkt, was wir anfassen können, sondern und auf Folien können wir auch super viele Dinge darstellen, aber mal so einen Prototypen hinstellen, dass halt Leute, die es im Zweifel halt auch in Zukunft nutzen werden, das erleben, ein Feedback mitgeben können und einfach auch sehen, was für Möglichkeiten da drin stecken. Ich lieb's. Dort bin ich immer besser.
Und das hat
man. Löst sich halt von dieser Use-Case-Diskussion, ja, was Andreas eben gesagt hat, finde ich auch immer super abstrakt und schwierig. Und davon löst du dich halt einfach davon, wenn du mal eine Anwendung als Prototyp hinstellst und sagst, lass mal gucken, was damit passiert, was man damit machen kann.
Und diese Chancenseite wird halt sofort transparent, ne? Und du hast sofort diesen Aha-Effekt, ach guck mal, und der Reiter, nämlich externe Daten, Open Finance, das wird ja möglich durch FIDA. Jetzt, ne, versteht man das dann halt eben auch erst, wie sich dann die verschiedenen Datenpunkte zu dem Gesamtbild zusammenfügen lassen. Und ja, ich glaube, das erreicht man tatsächlich dann über solche Prototypenansätze.
Cool.
Vielleicht, ne, weil die Frage ja auch der internationalen Beispiele, Marvin, wenn ich das richtig abgespeichert habe, noch im Raum steht. Ne, ich glaube, was man, ne, und es gibt ja Märkte, wo man wirklich, ne, und das ist jetzt auch keine Überraschung für Leute, die sich damit beschäftigen, immer wieder hochfahren. Ne? Also wir nehmen Brasilien immer wieder gerne als Beispiel für eine positive Ökosystementwicklung. Wir haben aber auch gerade, ne, wenn man in Richtung Mittleren Osten schaut, Bahrain, Saudi-Arabien und andere Ökosysteme, die aus meiner Sicht dann auch ganz gut unterstützte Ökosystemspiele aufgesetzt haben, weil der Regulator nicht nur rein eine Policy-Strategie gefahren ist, sondern auch technisch unterstützend, teilweise durch Verpflichtungen der größten Player im Markt, dass die Standards durch die gemeinsam geschaffen wurde, teilweise eben aber auch durch den Regulator selber in Kooperation mit den Marktteilnehmern, bis hin zu Sandbox-Systemen, bis hin natürlich, je nachdem, wo man hinschaut, dann auch wirklich zentralistisch getriebene Plattformen, die dann als Basis genutzt werden können, um eigene Frontend-getriebene Customer-Journeys draufzusetzen, wenn man beispielsweise in Richtung UK schaut. Das ist vielleicht mal vor die Klammer gezogen, so ein bisschen das makroökonomische Bild. Und was ich aber immer wieder wahrgenommen habe, da auch, ist bei den Playern, die ich zum Beispiel in Bahrain kennenlernen durfte, die ich damals auch noch unter meiner Open Banking Flagge kennengelernt habe, ist, dass sie sehr klar darin waren, dass sie ihre Kunden als zentrales Element wieder in den Raum gestellt haben und sich eine sehr spitze Zielgruppe teilweise auch für ihre Open Finance Journey gesucht haben. Also, ne, ein Beispiel, was ich noch erinnere, ist heutzutage würde man vielleicht sagen, Entwicklung in Richtung Super-App. Damals war der Begriff noch gar nicht so hart verbunden, wo eine Bank entsprechend sich vorgenommen hat, eine Kundengruppe zu sehen, nämlich die entsprechenden Mitarbeiter von Unternehmen, die als Experts bezeichnet werden können, die entsprechend insbesondere hohen Auslandszahlungsverkehr hatten, die dann auch oft das Problem hatten, erstmal überhaupt in der Struktur des Landes eine saubere Bankbeziehung aufzubauen, für die ein Angebot zu stiften. Über die Datenanalysen haben die gesehen, höchster Ausgabefaktor in Teilen war Kommunikation und Mobilität in Kommunikation für diese Kunden. Dann haben sie ihr Programm entsprechend aus der Datenanalyse genutzt und haben sich direkt mit einem der größten Telekommunikationsanbietern verknüpft und haben das erste, sage ich mal, feines fremde Produkt sehr früh mit in die Plattform geschoben. Sind dann darüber gegangen und haben festgestellt, es gibt oft dann auch Lebenssituationen in dieser Klientel, die kurz kurzfristige Liquiditätsengpässe bedeuten, weil Anschaffungen zu machen sind, neue Lebenssituationen in dem Land aufzubauen ist, Immobilie, whatever. Also kamen die ersten, sage ich mal, kreditnahen Produkte mit rein, die sie aufgebaut haben über die Datenanalyse, aber auch immer mit Partnern. Also hatten nie den Anspruch, da jetzt direkt nur Eigenprodukte in den Prozess zu bringen, sondern haben dann auch sehr stark mit anderen Bankpartnern kooperiert im Beginn, um dann schnell auch Produkte an den Markt zu bringen. Und das lief immer über Schnittstellen, das lief immer über Datenaustausch. Das sind so Beispiele für mich gewesen, wo ich gesehen habe, das funktioniert, dass man Ökosystemen makroökonomisch erstmal installiert und dann in den, sage ich mal, Mikroökosystemen entstehen Partnerschaften, entstehen Allianzen, aber immer sehr stark an dem Kundenbedarf ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen unser Problem, dass wir sehr stabil in Europa auf einen sehr klaren Markt schauen, wo die Segmente dann sehr breit sind. Wir haben nicht nur eine Kundenklientel zu bedienen und dann verliert man sich vielleicht in der Diskussion sehr früh um Ökosystementwicklung in der Komplexität wieder. Also das hat mich immer sehr beeindruckt, dass die sehr fokussiert vorgegangen sind und aus dieser sehr fokussierten Sicht sich breit gemacht haben. Und teilweise auch Produkttypen verprobt haben, festgestellt haben. Beispielsweise im Housing-Umfeld war das bei dem Beispiel, was mir gerade im Kopf ist, dass sie da eben nicht über die, sage ich mal, Immobilienfinanzierung hinauskommen, weil der Markt gesättigt war mit Unterstützung und Support rund um Housing und dementsprechend dann auch das Produkt relativ schnell wieder abgeschaltet haben. Obwohl sie natürlich verschiedene Datenquellen schon hatten, die da auch geholfen hätten, um weitere Supportfunktionen anzudeuten. Aber das ist so Beispiel international. Und ich meine, in UK kennt wahrscheinlich fast jeder Zuhörer auch die Beispiele von Scottish Widows über andere Anbieter, die sich dann auf die zentrale Datenverfügbarkeit gestützt haben, wo dann schneller Lebensversicherungen beispielsweise bei den Insurance-Unternehmen dann über Datentransfer abgeschlossen werden konnten, auf die Lebenssituation angepasst sind. Also ganz andere Customer-Journey-Erlebnisse. Aber Daniel, das war so ein bisschen mein internationaler Ritt. Hast du noch einen Punkt?
Wenn du jetzt UK schon angesprochen hast, würde ich vielleicht nochmal auf das Thema der Scheme-Bildung eingehen, weil das ja auch anfangs gesagt hatte, dass das ein Thema ist, was jetzt noch nicht so den Fortschritt erzielt hat, wie wir vielleicht gehofft haben. Es aber ja durchaus wichtig ist, ne? Wenn wir über diese Open Finance Produkte sprechen, dann sind das ja immer Netzwerkprodukte, ne? Also es braucht halt eigentlich immer eine kritische Masse, dass sie für alle Beteiligten Mehrwert stiften, eben auch für den Endnutzer und dann auch hohe Nutzungsraten erzeugen. Und dafür ist halt das Thema Standardisierung einfach sehr, sehr wichtig. Wir kennen das ja auch, dass Regulierung in anderen Bereichen für Standardisierung sorgt. Ne? Also ich meine, Mobilfunk ist jetzt gerade auch schon mal genannt worden. Ja? Wenn ich halt bei T-Mobile irgendwie einen Handyvertrag abschließe, dann erwarte ich ja als Nutzer auch, dass ich einen Andreas erreichen kann, obwohl der halt bei Vodafone oder O2 ist. Ja? Also da muss einfach Anschlussfähigkeit sichergestellt sein. Und bei den, sag ich mal, beim physischen Datentransfer, Stichwort USB-Sticks, haben wir ja auch regulatorisch getrieben die Standardisierung gehabt auf die USB-Schnittstellen, sodass man das zum Datentransfer nutzen kann. Und genau das ist ja auch die Motivation, jetzt zu sagen, wir brauchen das auch für den digitalen Datentransfer im Finanzbereich, hier einfach Standards für die Schnittstellen. Und weil wir uns da ja so schwer tun mit diesem Ansatz, der jetzt aus FIDA kommt, haben wir da auch nochmal reingeschaut und festgestellt, es gibt ja für den Prozess der Scheme-Entstehung und der Standardisierung ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Wir haben jetzt mit FIDA einen eher marktgetriebenen, dezentralen Ansatz, ja, der halt sagt, liebe Marktakteure, wir überlassen das ein Stück weit euch, findet euch mal zusammen in diesen Schemes und beginnt Standards zu definieren für den Datenaustausch. Am anderen Ende des Spektrums würde ja ein zentraler Ansatz stehen, also eher ein Top-Down-Ansatz, dass wirklich der Regulator oder eine durch ihn eingesetzte Behörde das einfach hart definiert und sagt, folgende Datenstandards, folgende Schnittstellenstandards sind anzuwenden, verpflichtend. Was ja übrigens ein Stück weit auch die Rückfallposition ist, die in FIDA beschrieben wird, falls es der Markt durch eigene Kraft nicht schafft. Ne? Also ich glaube, an den beiden Enden diskutieren wir theoretisch Und praktisch gibt es aber auch Mittelwege, also hybride Wege. Und das ist genau dieser Ausflug mal Richtung UK und auf die Open Banking Journey, die das Land ja gemacht hat. Auch da gab es nämlich schon den Ansatz, dass dort ein zentraler Ansatz für die Standardbildung gewählt worden ist mit gewissen Freiheitsgraden. Und zwar ist die Wettbewerbsbehörde damals hergegangen und hat die sogenannte Open Banking Implementation Entity ins Leben gerufen. Also eine Organisation, die damit dann beauftragt war, diese Standards für APIs, Datenstrukturen, Sicherheitsarchitekturen eben zu entwickeln und dann diese Standards gemeinsam mit der PSD2 quasi zu dem Open Banking Regime in Großbritannien auszubauen. Interessant ist, wie das von der Governance her organisiert war. Also es gab letztlich von der CMA, das ist diese Wettbewerbsbehörde, die Order, diese Organisation zu gründen. Die Organisation selbst war aber eine private Organisation, die von den neun größten Banken, den sogenannten CMA9, dann mit Leben quasi gefüllt wurde und auch finanziert wurde. Das heißt, die größten neun Player haben sich da zusammengetan, sich dann dort koordiniert in dieser Entity und die Standards definiert. Mit dem Effekt, regulatorisch, dass man aber auch nur diese neuen Player dann verpflichtet hat, sich an diese Standards zu halten. Alle anderen waren eingeladen, das auch zu tun, sich auch anzuschließen, aber wirklich verpflichtend war es eben nur für diese neun größten Banken, was halt den Effekt hatte, ne? Warum hat man die neuen größten gewählt? Naja, die decken halt über 90% der Zahlungskonten, ne, von KMU und Privatkunden ab. Und
ist das so ein bisschen der Giro-API-Ansatz?
Diese kritische Masse gewählt. Ne? Ja, das könnte man vielleicht vergleichen. Ne? Auch da Zusammenschluss von großen Playern und Standards definiert. Es ist allerdings jetzt interessant, was man daraus macht. Ne? Denn es ist ja auch bislang eine Open Banking Journey und auch in UK hat man ja jetzt die Herausforderung, das in Richtung Open Finance eben weiterzudenken und diese Vorreiterschaft vielleicht zu behaupten, ne? Die man ja bei dem Open Banking Thema hatte. Und das machen die jetzt auch ganz gut. Es gibt jetzt den Smart Data Scheme Ansatz über den Data Use and Access Act, der jetzt rausgekommen ist in den in UK, einen eher horizontalen Ansatz. Es gibt Smart Data Accelerator von anderen Einrichtungen und es gibt den Ansatz, genau diese zentrale Entity weiterzuentwickeln in eine Future Entity, wird das jetzt genannt, die auch eben den Open Finance Ansatz verfolgt. Und genau wie Giro API, Marvin, wird auch da jetzt natürlich die Herausforderung sein, dass man die Konsumentenseite mit reinholt. Ne? Also bislang ist es ja alles nur aus Datenhaltersicht gedacht und definiert, was ne, auch wettbewerbsrechtlich, auch da gibt es inzwischen publizierte Meinungen zu aus der Wissenschaft, ja nicht ganz unkritisch immer ist, ne? Weil da koordinieren sich Marktteilnehmer, legen auch Preise fest für Datenaustausch und so weiter. Das muss jetzt geöffnet werden, ne? In Richtung auch der Datennutzer, um da auszubalancieren.
Konkret in Deutschland, wer könnte, also es gibt ja Schemes, Burling Group, Standard etc. Warum verfolgt man diesen Ansatz nicht in der EU? Also ich kriege, wenn ich jetzt mit verschiedenen Bankengruppen auch gesprochen habe, ist das ja halt ein ganz großer Kritikpunkt zu sagen, okay, das ist offen. Also dieser Marktansatz, wer soll sich da drum kümmern? Wer nimmt da gerade das Heft in die Hand? Und das ist eine Kritik an FIDA, dass kein Top-Down-Ansatz ist. Ich bin mir sicher, wenn der Top-Down-Ansatz da gewesen wäre, wäre die Kritik, warum überlässt ihr uns das nicht? Die Frage ist ja, wer kann diese Rolle in Deutschland übernehmen? Oder in der EU?
Ja, das ist eine spannende Frage und tatsächlich eine berechtigte Zweifel am Ansatz aus meiner Sicht, persönliche Meinung, weil bisher wir die Bewegung noch nicht sehen. Also ne, ich glaube, in Deutschland, wenn man da durch die Gänge und vielleicht Kaminzimmer im Moment läuft, ist ganz viel Hoffnung auf der Fragestellung, haben wir mit Giro API nicht eine entsprechende Struktur, die wir ausbauen können. Aber wenn man jetzt mal auf Giro API schaut, die sind natürlich nicht mit dem Anspruch gestartet, ein FIDA-Scheme zu werden, also sondern eher auch ne, mit einem klaren Fokus auf eine entsprechende Transaktionsgruppe und auch mit dem Wunsch und auch der schon realisierten Tatsache, dass sie eben aufbauend auf üblichen Events eben auch Premium APIs, würde ich es in meiner Sprache entwickeln. Dementsprechend ist da die Frage, ne, wird die Hoffnung dann nachher erfüllt, dass Jira API eine Rolle kommt, vielleicht auch über Subschemes oder andere Themen? Das werden wir sehen. Ich glaube, da ist schon eine berechtigte Hoffnung, dass man da zumindest im deutschen Markt eben einen starken Vorsprung hat mit dieser Struktur für, ich sag mal, banknahe Produkte. Beim Versicherungsfeld, und das ist ja die nächste Ebene, die große Produkte abdeckt, ist im Moment gar keine Bewegung zu sehen. Und das ist eben aber auch erklärbar, weil ne, da weder die PSD2 noch die Jira API-Erfahrungen da sind. Und wieso sollte jetzt jemand da, sage ich mal, öffentlich in die Vorleistung gehen und sagen, ich werde nicht nur den Governance-Buddy, sondern auch die Standardisierung und die technische Umsetzung allein verantwortlich gestalten, und ich freue mich, wenn jemand mit in das Boot einsteigt. Das wird, glaube ich, erst Bewegung bekommen, wenn wir wirklich dann in Brüssel Tinte unter dem Vertrag haben. Jetzt sage ich es mal so, ist natürlich kein Vertrag in dem Sinne, aber der Prozess abgeschlossen ist. Und deshalb ist das tatsächlich, glaube ich, etwas, was noch mit sehr viel Spannung zu beobachten ist. Ich glaube, am Ende des Tages auch hier muss man sagen, es liegt auch eine Chance da drin. Also ne, Datenpunkte, Datenverfügbarkeiten, auch gemeinsame Governance-Buddies zu designen, die keiner von oben top-down vorgibt, gibt auch Freiheit. Dann der Punkt, auch dieses europäische Spiel gemeinsam zu entwickeln und zu sehen, wo sind denn eigentlich die Kernmärkte und schafft man es da auch ein übergreifendes europäisches Scheme aufzusetzen, ist wahrscheinlich einfacher aus einer marktgetriebenen Diskussion da sinnvolle Ebenen zu finden als aus einer politischen, ist meine persönliche Meinung. Aber es bedarf eben dieser klaren Mandatierung, und das ist mein Störgefühl im Moment, was wir lesen können in der Vorstellung, ist da noch viel zu wenig Verbindlichkeit drin. Und da könnte vielleicht auch ein hybrider Ansatz sein. Es muss ja nicht top-down getrieben werden, rein aus einer politischen Diskussion, sondern dieses Konstrukt eben eine eigene Gesellschaft, die da verbindlich 90% der Marktabdeckung reinbringt, finde ich zum Beispiel ganz sympathisch. Aber meine persönliche Meinung, Daniel.
Ja, genau. Also ich wollte das jetzt auch nicht quasi als Votum für ne, einen zentralen Ansatz verstanden haben. Also einfach nur nochmal einen Blick nach UK, wie die es gemacht haben. Wobei man auch sagen muss, im internationalen Vergleich ist dieser dezentrale Ansatz, den jetzt die EU wählt, schon in der Minderheit. Ne? Also der überwiegende Anteil der Länder wählt irgendeine Art von zentraler Koordination. EU und ich glaube Hongkong war es, gehen halt einen anderen Weg. So, nämlich eher dezentral. Wobei die EU, glaube ich, das mal interpretierend, auch in der Sicht ist, dass sie hier einen Fortschritt macht, nämlich eine Lessons Learned nutzt aus Open Banking, aus der PSD2-Journey, wo sie ja eher regulatorisch, sag ich mal, eher breite Guidelines formuliert haben und es dann genau zu diesen Interoperabilitätsproblemen gekommen ist, weil jede Bank dann irgendwie ne, nochmal in Details eigene Spezifikationen entwickelt hat. Und das wollte sie jetzt, glaube ich, ein Stück weit eben vermeiden, indem sie sagt, naja, setzt euch bitte sofort an einen Tisch und definiert gemeinsam einheitlich sehr konkret die Standards runter. Mein Punkt war eher ein anderer, vielleicht abschließend. Mein Punkt war eher, es war unabhängig davon, was wir in FIDA noch sehen, wie sich das entwickeln wird in dem Trilogverfahren. Andere Regionen, die auch gar nicht so weit weg sind, sind auch unterwegs in ihrer Transformation. Die haben schon eine Journey zur Standardisierung durchlaufen, sehr erfolgreich im Open Banking Bereich. Und die setzen jetzt da schon auf solchen Special Purpose Entity Strukturen auf, die sie in Anführungsstrichen nur transformieren, aber nicht ganz neu etablieren müssen. Und es bleibt sehr spannend abzuwarten, inwieweit sich das dann auch auf die Substanz, ne, auf die Inhalte dieser Open Finance Regulierung dort auswirkt, weil ich glaube, wenn jetzt die UK sagt, wir gehen auch mit bei Open Finance mit einem Lese- und Schreibzugriff rein, so wie wir es bei Open Banking machen, analog dazu, dann sind wir da ja auf einmal auch in einer ganz anderen Open Finance Welt, die wir jetzt hier mit FIDA nicht mal ansatzweise andiskutieren, wenn man wirklich in Transaktionsausführung das Ganze auch noch denkt.
Vielleicht eine Ergänzung ganz kurz noch, weil Marvin auch eben gesagt hat, ne, was ist denn eigentlich auf der Tech-Standardisierung? Ich glaube, mit der Berlin Group planen sie sehr, sehr, sehr viele, die gerade in Richtung Scheme-Layer denken, als technologischen Layer darunter. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, dass über die PSD2-Debatte es diese Bewegung schon gab. Aber auch da natürlich, ne, das Spektrum wird weiter. Produktspektrum nicht nur. Dementsprechend sind da natürlich auch Aufwände und Diskussionspunkte, aber ich glaube, zumindest die Diskussion, die ich mitgeführt habe, ist da kein Zweifel dran, dass das auf der Tech-Layer-Seite ein wesentlicher Partner sein wird und eine Struktur, die man nutzen muss.
Ich will diese Scheme-Diskussion gar nicht so weit ausführen. Ich hole mal auf die Uhr, wie lange wir überhaupt haben. Also vielleicht einen abschließenden Gedankensatz zu mir. Also ich finde, Daniel, du hast gerade gesagt, du möchtest gar nicht für den Top-Down-Ansatz werben. Ich glaube ich wohl, weil ich sehr viele, also was ist werben, ne? Ich kann werben, wofür ich will, ob das jemand macht oder nicht, steht auf dem Sonderblatt. Ich glaube halt, die Risiken, die wir haben für einen Marktansatz, der eigentlich, ich bin totaler Marktverfechter, aber die sind halt viel größer, weil am Beispiel Giro-API sehen wir zum einen erstmal, wie lange es dauert, sowas zu etablieren, plus laufen wir nicht totale Gefahr da drin, dass wir totale fragmentierte Systeme und Schemes auch haben, weil wir reden jetzt gerade über Berlin Group und Giro API in Deutschland, aber wir wollen ja eigentlich einen EU-Standard haben. Deswegen glaube ich auch da, vielleicht ist das ein großer Diskussionspunkt. Man kann für und wieder diskutieren. Aus meiner Sicht brauchen wir was schnell umsetzbar ist und erste Erfolge zeigt und vielleicht auch iterativ änderbar ist oder weiterentwickelt werden kann, dass man aber möglichst schnell ein Scheme hat, um die Umsetzung von FIDA nicht noch weiter herauszufordern, wenn wir sagen, Ende 2026 ist die Finalisierung der Regulatorik und dann kommt die Umsetzungsfrist. Also das ist eine spannende Frage, die ich nochmal habe, so wenn wir Richtung Partnerschaften, Ökosysteme, Cases gucken, wann sehen wir denn wirklich merkbar, und wir kennen auch internationale Vergleiche, Brasilien, UK, wo wirklich messbar Open Banking zu Wirtschaftsleistung geführt hat, zu Kundenzufriedenheit, zu neuen Use Cases. Wenn wir all diese Herausforderungen haben, wann sehen wir das denn bei uns?
Gute Frage. Ne? Lass uns danach auch nochmal den Wettbetrag definieren nach der Aufzeichnung. Aber ich wette darauf, dass wir anfangen und Mitte 28 die ersten Umsetzungen sehen werden, die auch belastbar mit Open Finance Feeder verbunden werden können. Ne, das ist so meine Sicht auf die wirklich frühen Umsetzungsaktivitäten, die wir erleben werden, weil ich sag mal so, rein von der Zeitachse her kann es fast gar nicht mehr vorher sein, weil wir haben die Fristigkeit auf das Thema Schemes müssen bilden, dann haben wir die Fristigkeit auf die Produktgruppen, die mit den Schemes verbunden sind, wann sie scharf geschaltet werden, und dann liegt der Datenhaushalt ja eigentlich für Datennutzer erst vor. Dementsprechend wird es früh in dem Jahr aus meiner Sicht möglich sein, schon etwas umzusetzen, wenn man heute mit den Themen beginnt und sich auseinandersetzt. Und dann wird es sukzessive die Frage auch der Adaptionsraten geben, ob wir es schaffen. Und da meine ich wir als alle, die in diesem Open Finance Game mitspielen, dass wir als Kunden, nämlich die Endverbraucher, wenn wir nur auf Retail schauen, dann auch den Mehrwert verstehen. Und diese Kommunikationsleistung der Adaption und damit skalierbaren Use Cases wird Jahre dauern. Machen wir uns nichts vor. Und das wird hoffentlich dann auch eine Generation nachwachsen, die, was vielleicht die persönliche auch Nutzungsrate von digitalen Services ganz anders drauf schaut als noch meine, kann ich jetzt sagen. Ich will euch da nicht mit reinziehen. Aber dementsprechend ist das auch eine Journey, auch im Sinne von Erwartungsmanagement. Stehen da skalierbare Hockeystick-Geschichten Ende 28? Also ich bezweifle es. Und wenn es eine gibt, wie gesagt, lass uns den Wettbetrag nachher nochmal festlegen.
Ich muss jetzt so langsam auf die Uhr gucken, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es super spannend und anscheinend haben wir viel die größte Herausforderung immer mal. Wir könnten auch 3 oder 4 Podcast-Folgen füllen, anscheinend. Ich finde es aber mal super spannend. Wenn ich jetzt aber nochmal so ein bisschen Blick nach vorne gucke, ne? Wenn jetzt so ein Hörer sitzt hier, vielleicht aus einer Bank oder aus einer Versicherung, grundsätzlich bei einem Finanzdienstleister. Blick nach vorne. Womit sollte ich heute anfangen, beziehungsweise wie sollte ich meine nächsten 12 bis 24 Monate gestalten, wenn ich mich mit dem gesamten Thema auseinandersetze?
Marvin als erstes.
Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich würde das aufmachen, was ich gepostet habe, als ich meine Masterarbeit abgegeben habe zum Thema digitale Ökosysteme in der Finanzwirtschaft mit 6 Handlungsempfehlungen, was man machen muss. Als allererstes strategisches Bekenntnis zum Geschäftsmodell. Ich muss mir bewusst sein, dass ein Ökosystem kein Produkt ist, sondern wenn ich das im Kontext von FIDA mache, muss ich sagen, ich möchte ein Ökosystem aufbauen in der gesamtheitlichen Strategie oder ich möchte das nicht, ich möchte vielleicht an anderen Ökosystemen teilnehmen. Zweites ist Governance und Organisationsstruktur. Ich muss innerhalb der Organisationsstruktur eine Governance aufbauen, die bereit dafür ist, Kooperationen einzugehen. Nicht nur Eigenentwicklung, sondern mit anderen, mit Dritten zusammenarbeiten, Daten teilen. Das Dritte ist, vielleicht kommt das sogar noch vor dem Zweiten, ich brauche dafür entsprechendes Budget, Geld. Das gibt es nicht umsonst, insbesondere Andreas, wenn du sagst, 2028 kommt der Hockeystick nicht. Ich investiere hier in Zukunft, in ein Geschäftsmodell, was mir sicherlich erst in 5 bis 10 Jahren vielleicht die ersten Erträge gibt. Und das Letzte ist vielleicht auch das Thema Kulturwandel, weil das wird auch viel mit Fällen zu tun haben. Wenn wir über Kooperation sprechen, wenn wir über Use Cases sprechen, wenn wir darüber sprechen, was möchten wir Neues ausprobieren in dem ganzen Kontext von dem Ökosystem, diese ganze Reihe Non-Near Beyond Banking, dann werden manche Dinge auch einfach nicht funktionieren und ich darf da, und das ist der letzte Take, nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten gucken, sondern ich muss auch andere Kennzahlen wie Customer Lifetime Value etc. Berichten. Das ist mein Take von 2023. Gut gealtert, schlecht gealtert, wie sagt man? Weiß ich nicht. Ihr wisst, was ihr meint. Das wäre mein Giveaway für die nächsten Monate. Ich spiele den Ball mal an Daniel weiter.
Ja, Marvin, es ist schon sehr, sehr viele gute Punkte, glaube ich, die wir auch erleben und die wir auch empfehlen würden. Ich glaube, es fängt immer alles an mit einer strategischen Positionsbestimmung, ne, zu dem Thema. Das, was wir eingangs erwähnt hatten, dass es Lernkurven gibt, dass es mehrere Dimensionen gibt, dass man seine eigene Rolle definieren kann in so einem Ökosystem. Das ist, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall hilft und auch jetzt schon getan werden sollte, um sich vorzubereiten. Und von da kann man jetzt je nach Ausgangslage unterschiedliche Absprungpunkte auch wählen, ne, inwieweit man für sich vorbereiten will. Ich glaube, gewisse Dinge machen auch zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar keinen Sinn zu tun, weil einfach die Unsicherheit noch viel zu groß ist dazu, wie FIDA am Ende wirklich aussehen wird. Aber zum Beispiel mal rausgepickt, so eine erste Data Readiness Analyse, ne, mal runterzubrechen, welche Datenkategorien sind es denn, um die es geht, wo finde ich die bei mir in meinem Datenhaushalt, in welcher Qualität liegen die denn vor? Das wäre für mich so ein Beispiel eines typischen Investments, was Andreas eben auch meinte, dass sich so oder so auszahlen wird, ob FIDA dann kommt oder nicht. Weil es halt auch für die internen Anwendungsfälle super relevant ist. Das sind Themen, die man angehen kann, auch jetzt schon.
Ja, um nicht zu viel zu wiederholen, würde ich wirklich sagen, ne, der Kernpunkt ist, sich mit dem Thema Open Finance auf jeglicher Dimension auseinanderzusetzen. Und das bedeutet auch nochmal zu prüfen, welche Initiativen zahlen eigentlich auf dieses Thema Open Finance Agenda ein. Weil ich glaube, in vielen Häusern, wenn man mal da strukturell durch das Portfolio geht, passiert schon sehr, sehr viel. Es ist aber noch nicht vernetzt. Und das ist so mein Punkt.
Und wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben darf, hätte ich das tatsächlich auch noch unterstützt, Andreas, mit Innovation through Combination. Also viele Dinge sind schon da. Wir müssen sie nur miteinander kombinieren. Was brauchen wir dafür? Wir müssen ein bisschen mal die Scheuklappen öffnen. Also im Sinne von raus aus der Bubble, auch mal gucken, wo andere Dinge auch funktionieren, beziehungsweise als Ideen nehmen und auch innerhalb, also im eigenen Kosmos, in Unternehmung, Struktur, wie auch immer, dass das Thema nicht mehr in den Strategieabteilungen hängt oder in den Innovationsabteilungen, sondern in der gesamten Kultur quasi integriert wird. Das bedeutet auch über Fachabteilungen hinweg letzten Endes miteinander kombinieren oder zusammenarbeiten. Und das ist ein Punkt, den du gesagt hast, eigentlich mal gucken, welche der bestehenden Initiativen zahlt denn eigentlich schon auf das gesamte Thema ein? Und lass uns das mal mit kombinieren. Budgetfragen und Ähnliches damit ein bisschen eliminieren oder vielleicht auf andere Ebenen heben. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube, das passiert nächstes Jahr auch sehr häufig und bin gespannt, was wir so nächstes Jahr alles berichten können. Und bin auf der anderen Seite auch sehr dankbar, dass wir wieder fast eine Stunde gefüllt haben mit sehr viel Information. Ich nehme wieder sehr, sehr viel mit und bin auch dahingehend nochmal gespannt, wenn jetzt an mein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wirklich auch mal zu sagen, was waren jetzt eure Gedanken während der Podcast-Aufnahme? Also welche Use-Case-Ideen bzw. Anwendungsfälle habt ihr so im Kopf bzw. auch vielleicht welche Partnerkonstellationen sich so in Zukunft einfach vielleicht ergeben? Da bin ich einfach mal sehr gespannt. Gerne in jeglichen Kommentaren oder auch Kommunikationswegen an uns vier, glaube ich, super spannend, da auch mal eure Gedanken zu hören. Jetzt gebe ich für das letzte Wort, ich habe das Intro gemacht, Marvin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe schon beim Abschlussstatement zu viel geredet. Daniel, Andreas, es ist immer ein Feuerwerk, eine Freude, mit euch zu diskutieren. Meine Idee wäre, wir klauen uns mal das Format des Alles-Gesagt-Podcasts von der Zeit. Dann überlegt ihr euch vorher ein Wort und wir treffen uns vielleicht mal in Hamburg in Real Life, suchen uns eine schöne Stube und diskutieren mal sehr, sehr lange. Ansonsten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank. Ja, es bleibt nicht viel zu sagen. Bleibt am Ball, kommentiert und gebt euch uns unsere Nochmal eben zum Schluss ein kleiner Versprecher. Es ist Zeit zu gehen, würde ich sagen. Liebe Grüße und bis nächste Woche.
Vielen Dank. Ciao zusammen.
Danke.
Ciao. Danke euch.